Hallo und herzlich willkommen zum Freitagsökonomen. Ich war eine Weile still. Das lag unter anderem daran, dass ich keine Stimme hatte. Erst hatte ich sehr viel Arbeit, dann war ich schwer erkältet. Das heißt, ich hatte zuerst keine Zeit und dann keine Stimme. Aber ich bin nicht dauerhaft verstummt, sondern wieder da und freue mich auf diese neue Folge. Ist in der Zwischenzeit etwas Weltbewegendes passiert? Natürlich, wir haben den Klimagipfel in Glasgow, über den spreche ich nachher auch. Und die Koalitionäre verhandeln fröhlich weiter. Das haben sie allerdings vor 3 oder 4 Wochen auch schon getan. Und eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, sind die Themen doch ungefähr die gleichen. Wir haben immer noch eine Rohstoffkrise mit sehr teuren Energiepreisen. Wir haben Zuliefererschwierigkeiten in vielen Bereichen. Der Welthandel stockt, der erholt sich immer noch von der Pandemie, von dem pandemischen Schock. Das funktioniert einfach nicht mehr so reibungslos wie vorher. Manche Containerschiffe sind einfach nicht dort, wo sie sein sollten. Und da ist überall noch ein bisschen Chaos, das sich noch nicht gelichtet hat. Aber das war vor 4 Wochen auch schon so. Die Inflation ist immer noch relativ hoch. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung geht allerdings, so wie viele andere, davon aus, dass sich das wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder normalisieren wird. Ganz sicher ist es allerdings nicht und das ist auch nichts Neues, genauso wenig wie die Wachstumsaussichten unsicher sind. Auch das hatten wir schon vor einiger Zeit hier, da hat sich auch nicht viel getan. Ja, ach so, eine Neuigkeit haben wir dann doch. Corona ist zurück und zwar mit Macht. Ich glaube, das setzt die Ampelverhandlung jetzt gehörig unter Druck, denn Deutschland braucht jetzt eine handlungsfähige Bundesregierung. Momentan haben wir nämlich ein Problem. Die einen können noch nicht, nämlich die zukünftigen Koalitionäre. Die sind noch nicht im Amt, es gibt noch keine Minister, es gibt noch keinen neuen Bundeskanzler. Die können also auch noch nichts erlassen, noch nichts verfügen. Ja, und die anderen, die die Exekutivmacht noch innehaben, wenn auch nur geschäftsführend, nämlich die alte Bundesregierung, von der will die Hälfte nicht mehr, nämlich die Unionsminister. Die sagen sich jetzt auch, naja, wir sind ja sozusagen hier nur noch auf Abruf. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass der ein oder andere auch den Tag vielleicht nicht herbeisehnt, aber doch zumindest mal jetzt schon nicht mehr ganz so motiviert ist, wie er oder sie das mal gewesen ist. Formuliert es mal so vorsichtig. Jedenfalls, auch wenn die Themen nicht alle neu sind, interessant sind sie trotzdem und deswegen werde ich heute ein wenig über diese Themen sprechen. Und ich freue mich, dass ihr oder dass Sie alle dabei sind. Wie steht es um die Ampel oder auf welcher Farbe steht die Ampel jetzt eigentlich? Steht sie auf Grün? Sind wir auf dem Weg in den ökologischen Kapitalismus? Haben wir den Aufbruch in die klimafreundliche Transformation unserer Wirtschaft geschafft oder stehen wir bald wieder ganz am Anfang? Weil wenn man so ein bisschen die Nachrichten verfolgt, dann merkt man, dass die Grünen etwas unzufrieden sein könnten, zumindest mit dem Sondierungspapier. Immerhin haben sie jetzt mal verlauten lassen, dass man über eine Verlängerung der Koalitionsverhandlungen nachdenkt, während SPD und FDP sagen, nö, das kriegen wir schon rechtzeitig hin. Und das deutet ja zumindest darauf hin, dass die Grünen noch nicht so ganz zufrieden sind mit dem, was sie bisher in den Verhandlungen erreicht haben. Jetzt bin ich natürlich weder kompetent genug, noch verfüge ich über Herrschaftswissen oder exklusives Wissen, kann da also nicht reingucken in die Verhandlungen, ihnen genau sagen und euch genau sagen, was da los ist. Insofern kann ich auch nicht sagen, ob jetzt meine Vermutung stimmt oder nicht, es ist einfach nur mein Eindruck. Aber wir können uns ja mal einfach fragen, was ist in den Koalitionsverhandlungen denn eigentlich genau drin? Ja, was wollen oder was müssen die Parteien in den Verhandlungen erreichen? Was könnte da am Ende rauskommen? Ja, und dann fangen wir doch mal an, wenn wir schon über die Ampel reden, gehen wir die Ampelfarben durch. Aber wir fangen unten an, fangen wir mit den Grünen an. Was wollen oder was müssen die Grünen in den Koalitionsverhandlungen eigentlich erreichen? Bei den Grünen ist ein Thema selbstverständlich ganz oben auf der Agenda. Das ist für die das wichtigste Thema und das ist die Klimaneutralität. Man hat den Eindruck, sie wollen die Klimaneutralität wirklich um fast jeden Preis durchdrücken und haben davon sehr konkrete Vorstellungen. Und ja, das kann man ja auch verstehen. Deutschland soll klimaneutral werden bis spätestens 2045. Und tatsächlich Wenn man sich den Klimagipfel in Glasgow anschaut, ist das ein absolut nachvollziehbares Ziel. Wir müssen mit den CO2-Emissionen runter und die Grünen wollen Vorreiter sein. Wie wollen Sie das erreichen? Zum einen sagen Sie, wir brauchen einen CO2-Preis. Aber aus Ihrer Sicht reicht das nicht. Man sollte nicht alles mit einem CO2-Preis machen, sondern gleichzeitig müssen wir mit Regulierungen arbeiten. Ja, zum Beispiel soll auf jedes, möglichst viele Dächer ein Solardach, ja, auf alle Neubauten zumindest. Man will auch mit Verboten arbeiten. Ein berühmtes Beispiel ist das Verbot des Verbrennungsmotors oder das Verbot, schneller als 130 auf Autobahn zu fahren. Das allerdings haben jetzt die Koalitionäre schon ausgeschlossen, dass das kommen soll. Und die Grünen wollen das auch mit großen staatlichen Investitionen stemmen. Dabei haben sie ein paar strikte Vorgaben. Das erkennt man in ihrem Wahlprogramm, man erkennt es aber auch im Sondierungspapier, das an der Stelle, glaube ich, schon ein bisschen grüne Handschrift trägt. Man will aus der Kohle aussteigen und die Grünen wollen zudem ein vollständig erneuerbares Energiesystem bis 2035. Das Problem bei den Grünen ist manchmal, dass es sehr detailliert ist und damit sind natürlich Verhandlungen immer schwierig, weil man sich nicht nur über die grobe Richtung einigen muss, sondern auch darüber, wie man die Ziele erreicht. Das ist einerseits natürlich, deutet das auf eine Menge sachpolitische Kompetenz hin, andererseits macht man sich damit vielleicht nicht immer so einfach. Und was man auch sagen muss, ist, dass die grünen Vorschläge nicht unbedingt technologieoffen sind. Ja, also man legt sich halt schon sehr auf bestimmte Technologien fest, sagt, wir brauchen vor allem erneuerbare Energien, wir brauchen Elektromotor, E-Mobilität, das ist nur so ein Beispiel. Und man kann sich aber doch auch vorstellen, dass es bestimmte Technologien sich durchsetzen, die aus einer anderen Ecke kommen, die anders sind. Und das kann man halt vorher nicht wissen. Ja? Also man muss sich immer fragen, woher soll denn eine Regierung eigentlich wissen, wo am besten CO2 eingespart werden soll? Und deswegen ist man aus ökonomischer Sicht da manchmal ein bisschen skeptisch. Ich meine, da gibt es auch solche und solche, das ist völlig klar. Aber wenn es darum geht, dass eine Regierung vorgeben soll, welche Technologien jetzt am besten geeignet sind, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dann muss man sagen, ich glaube, darauf kann man sich einigen, dass eine solche Umsetzung einen sehr schlauen, handlungsfähigen und umsichtigen Staat erfordert. Und ehrlich gesagt bestehen, glaube ich, berechtigte Zweifel im Moment, dass wir den haben. Das Management der Corona-Pandemie spricht jetzt eher dagegen. Und auch das Sondierungspapier hat bestimmte Elemente, wo man sagen muss, die Koalitionsverhandler gehen ja selber nicht davon aus, also Grüne, SPD und FDP, dass der Staat schon in der Lage ist, diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden. Denn schon der erste Punkt im Sondierungspapier sagt ja, dass man einen modernen Staat und digitalen Aufbruch braucht, ja, dass schnellere Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren kommen sollen. Und tatsächlich ist das jetzt ja eine zentrale Voraussetzung dafür, dass man mit dem Weg, den die Grünen vorschlagen, die Klimaneutralität tatsächlich erreicht. Konsequenterweise muss man sich dann auch tatsächlich zuerst an diese Reform des Staates machen, damit man den Staat so handlungsfähig macht, dass er tatsächlich so schlau, handlungsfähig und umsichtig ist, dass der Staat diese Technologiewende gezielt und effektiv anschieben kann. Das heißt, als erstes muss man sich an dieses Problem machen. Ansonsten funktioniert es aus meiner Sicht nicht. Aber insgesamt muss man den Grünen sagen, dass sie das Ziel der Klimaneutralität außerordentlich ernst nehmen, wahrscheinlich am ernsten von allen drei Koalitionsparteien. Und ja, dem kann man ja durchaus was abgewinnen, das ist ja schon wichtig. So, zweite Farbe der Ampel, die ist immer in der Mitte. Ja, was wollen die Gelben? Was will die FDP? Die haben ein bisschen anderes System. Bei denen steht schon der Klimaschutz auch sehr im Vordergrund, nicht so stark wie bei den Grünen. Das ist jetzt nicht deren Markenkern, sondern Markenkern ist eher, dass sie die Partei der Marktwirtschaft sein wollen, die Partei der Technologie, der Bildung, des Wissens, der Innovation. Und das macht sich auch in dem Programm deutlich und es macht sich auch in den Punkten deutlich, die der FDP offenbar wichtig sind, zumindest was man so vernimmt. Die Gelben haben einen anderen Ansatz für Klimaschutz. Die sagen, klar, man braucht einen hohen CO2-Preis. Die wollen den nur nicht staatlich vorgeben, sondern die sagen, wir machen den CO2-Deckel, ein sogenanntes Cap-and-Trade-System. Das heißt, die Gesamtmenge CO2, die noch emittiert werden darf, wird festgelegt. Die darf noch bis 2050 ausgestoßen werden. Und diese Gesamtmenge wird verbrieft und in Zertifikaten gebündelt. Unternehmen können diese Zertifikate kaufen und untereinander handeln. Und das heißt, man muss das Recht kaufen, CO2 ausstoßen zu dürfen. Und diese Zertifikate sollen bis 2050 auch Schritt für Schritt immer weniger verfügbar sein. Ja, und das heißt natürlich, dass CO2-Ausstoß mit der Zeit immer teurer werden wird. Ja. Und dann sagt halt die FDP in den Rest, wen überrascht's, soll dann der Markt regeln. Ja, und im Grunde ist das ein ziemlich scharfes Ziel. Ja, also es gibt Leute, die sagen, die FDP hätte das schärfste Klimaprogramm von allen. Ich sage immer, das kann sein. Ob denen das so bewusst war, weiß ich nicht. Es gibt ein paar sehr engagierte Klimapolitiker. Aber es kann auch sein, dass das Bandchen einfach, dass so durchgerutscht ist, dass also die FDP selbst davon überrascht war, dass sie im Endeffekt so ein strenges Klimaschutzprogramm hat. Aber ist ja gut, wir brauchen schließlich mehr Klimaschutz. Warum ist das besonders scharf? Naja, ab 2050 haben wir faktisch ein Produktionsverbot für nicht klimaneutrale Unternehmen und vorher wird das immer teurer. Ja, dass es immer teurer wird, ist ja aber Absicht, weil nur dadurch entstehen halt die Anreize für Unternehmen, innovativ zu sein, neue Technologien zu entwickeln, die klimaneutral sind und nicht nur zu entwickeln, sondern auch marktreif zu machen, Märkte zu schaffen und Märkte zu erobern mit Produktionsmethoden, Produkten und Technologien, die klimaneutral sind. Ja, und dann haben Unternehmen von sich aus einen Anreiz zu investieren in solche Technologien. Ja, weil ansonsten werden sie ja implizit bestraft. Also es wird immer teurer, mit den alten Technologien, alten Produktionsanlagen zu arbeiten. Das erste Problem ist, nicht alle nehmen der FDP ab, dass sie das tatsächlich so scharf durchziehen würde. Das zweite Problem ist, 2050 ist vielleicht ein bisschen spät, aber da könnte man sich in den Koalitionsverhandlungen ja vielleicht auch auf 5 Jahre früher einigen. Und das dritte Problem ist, soziale Kälte. Auch das wenig überraschend, dass dieser Vorwurf kommt. Aber die FDP sieht anders als die Grünen jetzt nicht vor, dass man eine Kompensation für gestiegene CO2-Preise macht, die vor allem ärmere Haushalte berücksichtigt, sondern die sagen, wir geben das Geld einfach insgesamt an die Bürger zurück. Ja, so eine Art Rückerstattung als ein Bürgergeld ohne wesentliche Umverteilung. Naja, ich denke mal, auch da könnte man sich wahrscheinlich einigen, daran dürfte die ganze Sache nicht scheitern. Was ein bisschen eine Schwachstelle ist, ist, dass die FDP nicht beachtet, dass man für bestimmte Dinge Netzwerke braucht. Also nehmen wir mal, wir sind auf erneuerbare Energien angewiesen und die wird es nicht gehen. Aus der Atomkraft sind wir raus, Kohle dürfen wir nicht mehr für Strom, Gas ist dauerhaft auch keine Lösung. Also brauchen wir Stromnetze, die Windstrom und Solarenergie dorthin leiten, wo sie hingehören. Und das ist halt nicht immer dort, wo gerade Wind ist oder gerade Sonne ist, sondern das ist im ganzen Land. Ja, also am besten sogar in ganz Europa. Und der Markt alleine baut solche Stromnetze nicht. Jedenfalls nicht von selbst, sondern das muss man regulieren. Da braucht man staatliche Vorgaben oder der Staat muss es halt selbst leisten. Das ist ein Netzwerke, führen zu sogenannten natürlichen Monopolen und Monopole müssen nun mal in irgendeiner Form reguliert werden. Ansonsten bringen sie nicht die Leistung, die sie bringen sollten. Insgesamt gesehen muss man sagen, dass das Programm der FDP, glaube ich, aber eigentlich ganz gut zu dem der Grünen passt. Ich meine, nicht umsonst haben die sich ja relativ schnell darauf verständigt, dass sie sich zusammen einen dritten Partner aussuchen können. Da kann man also definitiv Brücken bauen. Kommen wir zu den Roten, also zur Farbe Rot. Die wiederum sagen, man muss den Ausbau der Energienetze wahnsinnig beschleunigen. Das hat Olaf Scholz und das hat die SPD im ganzen Wahlkampf immer gesagt. Und sie stehen auch für sozialen Ausgleich. Also die wollen zum Beispiel den CO2-Preis, dass der nicht für ärmere Haushalte gilt. Ja, und um das zu schaffen, muss man halt irgendwie mit Transfers arbeiten oder eine andere Form von sozialem Ausgleich vornehmen. Und ich glaube auch, das ist tatsächlich ziemlich wichtig, weil die Leute das sonst nicht mitmachen. Ja. Die Leute werden sonst gegen Klimaschutz rebellieren. Das haben wir in Frankreich gesehen mit den Gelbwesten. Da wurde gegen hohen CO2-Preis rebelliert. In der Schweiz wurde ein entsprechendes Vorschlag, dass man Erlöse aus der CO2-Steuer nimmt und an die Haushalte zurückverteilt, wurde das abgelehnt, eine Erweiterung dieses Gesetzes. Und ich denke, dass auch hier soziale Dinge eine Rolle gespielt haben. Es ist halt einfach immer schwierig zu erklären, wenn man so eine Rückerstattung macht, warum das ein Millionär bekommen sollte, genauso wie jemand, der von Hartz IV lebt. Oder der einen Job hatte, der nicht besonders gut bezahlt ist. Ja, da muss man sich dann schon fragen, ob so ein sozialer Ausgleich nicht notwendig ist. Ich denke, man muss das tatsächlich zusammendenken. Wir müssen Klimaschutz nicht nur auf ökologische Vorgaben achten, sondern wir müssen auch schauen, dass sich das für die Gesellschaft insgesamt lohnt, beziehungsweise dass die Lasten gleich verteilt sind. Und CO2-Preise belasten energieintensive Produkte. Und wir sehen es ja jetzt gerade schon, wenn Heizen teuer wird, dann hört halt der Spaß bei vielen Leuten auf. Ja, und dann denken sich viele Leute, was interessiert mich das Klima in 50, 60, 70 Jahren, wenn ich jetzt hier im Kalten sitze? Oder wenn sie alleine schon Angst haben, im Kalten zu sitzen, dann reicht das oft schon, dass sie eine negative Einstellung gegenüber ökologischen Themen aufbauen. Und deswegen glaube ich, ist sozialer Ausgleich wichtig. Uns darf die Gesellschaft nicht um die Ohren fliegen. Und da ist die SPD tatsächlich gefragt. Und auch die SPD muss ein bisschen über ihren Schatten springen, weil so das Bekenntnis zum Kohleausstieg bei denen nicht ganz so hoch ist. Klar, viel eigenes Klientel. Und die ja auch so Klientel hat bei den Facharbeitern, die ja ziemlich gut verdienen und in der Produktion sind und die also für die Industrieunternehmen arbeiten und die auch entsprechend viel zu verlieren haben, wenn die Transformation nicht funktioniert. Und denen muss die SPD definitiv was anbieten. Aber wenn man jetzt mal alles drei zusammen denkt, also wenn die Grünen auf der Klimaneutralität beharren, ja, die Gelben sagen, das muss aber auch alles marktwirtschaftlich und innovationsfreundlich sein und die Roten dafür sorgen, dass das Ganze sozial zugeht, sodass die Gesellschaft insgesamt uns nicht auseinanderfliegt, dann glaube ich, sind wir doch auf einem ganz guten Weg und tatsächlich geht das Sondierungspapier da auch in die richtige Richtung. Also, was bleibt vom Sondierungspapier? Das zeigt gute Ansätze. Die Ampel scheint den Weg freizugeben für die Transformation hin zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Ja, Sie merken es, das Soziale ist das Rote, ökologisch ist das Grüne, Marktwirtschaft ist vor allem das gelbe Anliegen. Aber damit das gelingt, müssen wir tatsächlich gucken, dass wir alle drei Ziele gleichermaßen erreichen, nämlich das ökologische Ziel, das Soziale und die Stärkung der Marktwirtschaft. Und da wird dann die eine oder andere Partei vielleicht doch ein bisschen über ihren Schatten springen müssen. Also die FDP muss ein bisschen grüner werden, die Roten ein bisschen grüner, ein bisschen gelber, ist ja klar, ja, die müssen ja auch beide irgendwie zusammenbringen, weil sie den Bundeskanzler stellen wollen. Und die Grünen müssen ein bisschen mehr Richtung Marktwirtschaft gehen, die müssen ein bisschen Kontrolle über den Prozess abgeben und dann der Marktwirtschaft vertrauen, dass sie so viele Innovationsanreize bietet, dass da auch die richtigen Technologien ausgesucht und zur Marktreife gebracht werden. Was mich bei dem Papier ein bisschen stört, ist, dass, wie ich finde, die internationale Dimension des Themas zu kurz kommt. Das hat denn, oder sagen wir es mal so, für einen erfolgreichen Klimaschutz ist internationale Kooperation entscheidend. So schreibt es der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem in den letzten Tagen erschienenen Jahresgutachten. Ja, und ich finde, das kann man nur unterschreiben. Dem Klima ist es egal, an welcher Stelle das CO2 ausgestoßen wird. Und wenn Deutschland klimaneutral wird und der Rest der Welt nicht, dann ist dem Klima damit nicht geholfen und dann erreichen wir unsere Ziele auch nicht. Wir müssen das international denken und nicht nur auf Deutschland bezogen. Damit sind wir schon fast beim Klimagipfel von Glasgow. Vorher will ich noch ein bisschen über andere Dinge bei der Ampel sprechen. Der Sachverständigenrat gibt noch einen anderen Hinweis. Er sagt nämlich, dass die für die Transformation zu einer ökologischen Marktwirtschaft die Steigerung der Produktivität wichtig ist und dafür muss man höhere private und öffentliche Investitionen mobilisieren. Und zudem muss die fiskalische Nachhaltigkeit sichergestellt werden. Und bei letztem Punkt oder bei den letzten beiden Punkten, bei den Investitionen und der fiskalischen Nachhaltigkeit, da knirscht es zwischen den Koalitionsverhandlern ein bisschen. Das Knirschen ist vernehmlich, ja, denn was man so aus der Berichterstattung rauslesen kann, ist, dass die Grünen und die SPD, die würden gern mehr Geld ausgeben, haben sie auch im Wahlkampf gesagt, die wollen mehr staatliche Investitionen. Die FDP will aber keine Steuererhöhung. Ja. Und wenn man die Steuern nicht erhöhen will und man bedeutend mehr Geld ausgeben will, dann kann das schnell zu dem Gedanken führen, dass man zusätzliche Ausgaben über Staatsverschuldung finanziert. Das muss nicht immer schlecht sein, das wird wir mal an einer anderen Stelle. Staatsverschuldung, die in Investitionen münden, können für alle Seiten ein gutes Geschäft sein. Aber die Schuldenbremse, die bei uns in Deutschland Verfassungsrang hat, und auch das kann man positiv und negativ diskutieren, das will ich jetzt aber an der Stelle gar nicht machen. Die Schuldenbremse verhindert halt, dass wir eine erheblich große Staatsverschuldung bekommen. Das heißt, die Neukoalitionäre müssen jetzt halt mal mit dem auskommen, was da ist, beziehungsweise mit dem, was an Steuereinnahmen in die Kasse kommt. Ja, und wenn man mit dem auskommen muss, was da ist, dann bedeutet das, dass man Prioritäten setzen muss. Und wenn Prioritäten gesetzt werden müssen, dann führt das eigentlich überall zu Konflikten. Ja, das merkt man schon am Familientisch, ja, wenn man die Priorität setzen muss, wohin fährt man in den Urlaub, in welches Hotel und was will man da überhaupt machen. Ja, das kann zu Streit führen und so ähnlich ist es bei Koalitionsverhandlern auch. Verhandlerinnen, die haben Konflikte, wenn die sich entscheiden müssen, wofür Geld da ist und wofür nicht. Ja, die SPD will das Geld anders einsetzen als die Grünen und die FDP hat nun mal auch ihre eigenen Vorstellungen. Aber Good News, den Koalitionären bzw. den zukünftigen Neukoalitionären kommt die Steuerschätzung entgegen. Die sieht nämlich so aus, als dass bis 2025 rund 180 Milliarden Euro mehr in die Kasse kommen. Es gibt so Berechnungen, dass wir für den Klimaschutz ab jetzt so ungefähr ca. 50 Milliarden pro Jahr an staatlichen Investitionen brauchen. Und naja, das sind ja schon mal ganz gute Nachrichten, weil 180 Milliarden sind zusätzlich drin. Die sind jetzt sozusagen on top gekommen zu dem, was verplant wurde. Also jetzt mal ganz naiv gerechnet, und ich weiß, dass das jetzt zu einfach ist, aber mal so ganz überschlägig könnte man ja sagen, naja, also die ersten 3,5 Jahre sind schon mal finanziert. Das ist ja schon mal was. Bis dahin sind wir schon fast wieder bei der nächsten Bundestagswahl und der übernächsten Regierung. Und außerdem muss man sich einfach mal klar machen, der Bundeshaushalt ist ziemlich schwer. Da sind viele 100 Milliarden drin. Wir haben eine Staatsquote von über 50% des BIP. Das heißt, mit politischem Willen lassen sich die notwendigen Ausgaben schon finanzieren. Ja, also um das nochmal zu spezifizieren, im Jahr 2020 haben die öffentlichen Finanzen, also alles, was Staat ist in Deutschland, jetzt mal ganz grob gesprochen, Bund, Länder, Kommunen, haben Einnahmen von 752 Milliarden Euro generiert. Sie haben natürlich auch über 800 Milliarden, fast 900 Milliarden ausgegeben, das lag unter anderem an Corona. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, wir haben 752 Milliarden Euro Einnahmen. Wenn man da die Prioritäten richtig setzt, dann bin ich echt davon überzeugt, dass wir einen Staat haben, der finanziell so ausgestattet ist, dass wir die notwendigen Investitionen in den Klimaschutz auch vornehmen können. Hinzu kommt natürlich, dass der Staat auch nicht alles selbst machen muss. Viel wichtiger ist, dass private Unternehmen in klimafreundliche Technologien und Geschäftsmodelle investieren, ja, und natürlich die privaten Haushalte auch, von denen ja im erheblichen Maße das Kapital für diese Investitionen stammt. Das zumindest sagt so ungefähr Veronika Grimm, die ist Sachverständige im besagten Sachverständigenrat. Das Gute ist, wenn wir das so machen, dann kostet das den Staat zunächst mal nichts. Ja. Wenn Private investieren, dann kostet das nichts. Im Gegenteil, Investitionen führen ja zu Wachstum und dann nimmt der Staat sogar irgendwann mehr Steuern ein. Dafür muss er aber die Rahmenbedingungen auch so setzen, dass sich die Sache für Unternehmen und Privatpersonen lohnt, ja, und dass das nicht so kompliziert ist. Und daher finde ich schon richtig, dass sich die Neukoalitionäre darauf verständigt haben, dass es keine Steuererhöhungen geben soll und dass der Staat modernisiert wird. Ja, weil wenn wir kein modernes Vergaberecht haben, wenn wir kein modernes Beschaffungsrecht haben, wenn die Verfahren alle viel zu lange dauern, dann bringt uns auch das schönste Geld nichts. Dann bringt uns auch das vielfältig vorhandene Kapital nicht, das nach Verwendung sucht, dann passieren die Investitionen einfach nicht, weil sie von zu viel Regulierung ausgebremst werden. Da müssen wir einfach ein bisschen schlauer werden. Wir haben in Europa und auf der Welt eigentlich ziemlich viel Kapital. Daran dürfte es nicht scheitern. Das sieht man daran, dass die Zinsen ziemlich niedrig sind und immer weiter fallen. Das heißt, wir haben, glaube ich, genügend Ressourcen, die wir einsetzen können, um klimafreundliche Technologien zu finanzieren. Das muss halt nicht immer der Staat sein, sondern man muss halt auch Private davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, in Klimaschutz zu investieren. Ganz sicher ist, die Regierung muss jetzt schnell in die Pötte kommen, ja, weil die wirtschaftspolitische und vor allem die pandemische Lage das erfordert. Genauso wenig wie Corona darauf wartet, dass wir uns neue Maßnahmen überlegen, wie wir die Pandemie jetzt eindämmen, wartet der Klimawandel auch nicht darauf, dass unsere zukünftigen Neukoalitionäre mal fertig mit den Koalitionsverhandlungen werden. Also, ich hoffe schon, dass die, wie angekündigt, bis Anfang Dezember fertig sind. Apropos Klimawandel. Gerade ist der Klimagipfel in Glasgow, der wird viel kritisiert, viele Menschen sind enttäuscht, aber es gibt tatsächlich auch ganz gute Nachrichten rund um das Thema Klimawandel. Eine Studie des Global Carbon Project hat jetzt berechnet, dass wir möglicherweise bei den CO2-Emissionen global gesehen ein Plateau erreicht haben. Das heißt, dass die Emissionen in den letzten Jahren nicht mehr angestiegen sind. Da gibt es also zumindest mal so, wenn man sich so einen Durchschnitt sich anguckt. Da gibt es da einige methodische Schwierigkeiten. Es geht darum, wie man bestimmte Sachen berechnet, dass man bestimmte Dinge nicht doppelt zählt. Das heißt, die Aussage ist mit Unsicherheit belastet. Aber ich finde, das ist zumindest mal eine Nachricht, die einen hoffnungsvoll stimmen kann, dass wir so langsam auf dem richtigen Weg sind. Wir sind zwar immer noch viel zu langsam, ja, wir bräuchten ein Transportmittel, das uns mit Warp-Speed in Richtung Klimaneutralität schießt, aber in Wirklichkeit sind wir mit einem Holzvergaser unterwegs, der Kohle verbrennt. Aber eines steht zumindest mal relativ sicher fest, wir kriegen in vielen Ländern so langsam die Kurve, weil viele Länder, die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und einige andere, die eine große Industrie haben, die viele Emissionen ausstoßen, die haben ihre Produktion mittlerweile von CO2-Emissionen entkoppelt. Und das gilt sogar dann, wenn wir damit einrechnen, dass man Produkte ja auch von anderen Ländern importiert, die mehr CO2-Emissionen ausstoßen. Heißt, es gibt also Wachstum, ohne dass die Emissionen von CO2 in gleichem Maße mitsteigen. Das ist eine gute Nachricht, weil Wachstum ist das, was die Welt in vielen Ländern braucht. Die Welt ist in vielen Bereichen zwar nicht mehr so arm wie früher, aber immer noch ziemlich arm. Die meisten von uns möchten nicht so leben wie der durchschnittliche Erdenbürger. Und wir brauchen also einen Weg, wie wir Wohlstand schaffen, ohne dass wir die Atmosphäre mit CO2 kaputt machen. Und dass wir jetzt in einigen Ländern so eine Entkoppelung geschafft haben, ist eine ziemlich gute Nachricht. Aber die Emissionen müssen auch sinken und das schnell. Und das schaffen wir nicht alleine in den Ländern, die diese Entkoppelung geschafft haben, sondern wir brauchen die bevölkerungsreichen, stark wachsenden Länder wie China, wie Indien, wie Indonesien und viele andere bevölkerungsreiche Länder, insbesondere die afrikanischen. Ja, da leben halt viele Menschen, die mehr Wohlstand wollen, die auch mehr Wohlstand brauchen. Und damit die nicht diesen Wohlstand auf der Grundlage von fossilen Brennstoffen und den alten Technologien erreichen, sondern mit sauberen Technologien, entkoppelt vom CO2-Ausstoß, dafür brauchen wir halt solche Technologien. Die sind wahnsinnig wichtig. Wir brauchen also Technologien, die kein CO2 mehr als Ausstoß verursachen. Ja. Und wir brauchen Technologien, um CO2 zu speichern. Weil wir werden nicht so schnell dahin kommen, dass wir ganz sauberen Strom haben, dass wir ganz saubere Energie haben, dass wir eine Zementindustrie haben oder eine chemische Industrie, die überhaupt kein CO2 mehr ausstößt. Und wenn wir das halt nicht haben, dann müssen wir gucken, dass wir das CO2 irgendwo anders lagern als in der Atmosphäre. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Es gibt Methoden, wie man das im Nordseeschlamm speichern kann. Die Norweger speichern das in ihren alten Depots, wo das Gas und das Öl herkommt, hätte zum Beispiel den Vorteil, dass man alte Geräte, also alte Industrieanlagen dafür benutzen kann. Also stellen Sie sich vor, man nimmt eine Bohrinsel und anstatt da Öl zu fördern, schießt man CO2 dahin zurück, wo der Kohlenstoff ursprünglich hergekommen ist. Das sind solche Möglichkeiten. Die sind in Deutschland umstritten, weil man da immer über Endlager, was von Endlagern hört. Aber ich finde, wir sollten offen darüber nachdenken, weil nur mit Verzicht werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen und wahrscheinlich auch nicht, indem wir jetzt wahnsinnig schnell auf CO2-freie Technologien umsteigen. Wir brauchen für so eine Übergangsfrist, brauchen wir halt nun mal auch eine Lösung. Und das Dritte, wir brauchen Methoden und Technologien, um das CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszuholen. Einfaches Beispiel ist Aufforstung, ja, weil Bäume CO2 binden. Holz wäre dann der Baustoff der Zukunft. Das CO2 steckt dann halt nicht mehr in der Luft, nicht mehr in der Atmosphäre, sondern in unseren Häusern. Wir brauchen also einen Dreiklang aus Reduce, Restore und Remove. Triple R für weniger CO2-Emissionen. Apropos Holz. Wichtig ist dann natürlich, die Wälder nicht abzuholzen, sondern das benötigte Holz, die Wälder aufzuforsten. Und damit sind wir wieder beim Klimagipfel in Glasgow, von dem zwar viele enttäuscht sind, aber auf dem es auch viel Hoffnung gibt. Und aus meiner Sicht entwickeln sich jetzt drei Dinge positiv. Die erste positive Entwicklung ist das Abkommen über den Stopp von Entholzung. Die Teilnehmer des Gipfels wollen die Abholzung der Wälder beenden. Und das Interessante daran ist, dass auch Länder wie Brasilien, die Demokratische Republik Kongo und Indonesien mit dabei sind. Die sind diesem Abkommen sozusagen auch beigetreten. Gibt auch eine große Karotte dabei. Es soll nämlich Ausgleichszahlungen geben. Da sind so 16 Milliarden Dollar veranschlagt. Es ist die Frage, ob das reicht, ob wir da nicht viel mehr bräuchten. Es gibt auch Aktivisten, die sagen, wir brauchen mindestens 100 Milliarden pro Jahr. Vielleicht stimmt das, vielleicht reicht das nicht aus, aber es ist ein erster richtiger Schritt. Wir müssen Länder dafür belohnen, dass sie Kohlenstoffreduzierer wie die Wälder erhalten und nicht abholzen. Weil wenn wir die nicht dafür belohnen, wenn es sich für die nicht lohnt, die Wälder stehen zu lassen, dann sehen die in den Ländern vor allem ein großes Rohstofflager. Eine riesige, so eine Art Holzmine, wo sie das Holz einfach nur abbauen müssen, um damit Geld zu verdienen. Wir müssen die aber dazu bringen, darin ein Kohlenstofflager zu sehen, an das man besser nicht rangeht, sondern dieses Kohlenstofflager immer zu vergrößern. Und das geht halt am besten, indem man sie dafür belohnt, dieses Kohlenstoff zu lagern. Das geht am besten mit ökonomischen Anreizen. Zweite gute Nachricht ist die Regulierung des Methanausstoßes. 80 Länder haben sich jetzt darauf verständigt, bis 2030 mindestens 30% weniger fossiles Methan in die Atmosphäre freizusetzen. Und das passiert zum Beispiel, wenn es bestimmte Pipelines ein Leck haben. Ja, fossiles Methan heißt, wir gucken jetzt nicht, was die Kühe mit ihrer Ernährung und der daraus resultierenden biologischen Prozessen verursachen, sondern wir schauen auf das fossile Methan. Das ist ein guter Anfang, weil Methan ein ziemlich übles Klimagas ist. Das ist also 10-mal schädlicher als CO2. Es baut sich auch ein bisschen schneller ab, aber es ist ziemlich schädlich. Und deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Sache, dass wir mit diesem schädlichen Klimagas jetzt direkt anfangen. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja, und selbst wenn bei diesem Abkommen, wie jetzt auch kritisiert wurde, viele wichtige Methanemittenten fehlen, Das ist einfach so. Sind nicht alle mit dabei, sind auch wichtige Länder nicht mit dabei, aber zumindest ist es mal ein Fortschritt. Wir gehen in die richtige Richtung. Und ich finde, das müsste auch schon mal was. Dritte gute Nachricht. Die Welt hat ihre Zusagen verschärft. Wir sind inzwischen auf einem Pfad, der zu einer globalen Erwärmung von 2,4 Grad führen würde, wenn sich die Welt, also die Länder alle an ihre Zusagen halten. Das ist ein bisschen besser als der Pfad, auf dem wir vorher waren. Da waren wir so bei 2,7, ich glaube 2,8 Grad. Manche haben auch gesagt 3. 2,4 Grad ist immer noch ziemlich viel und das wird auch immer noch für viele sehr unangenehm. Aber es ist schon mal ein bisschen beruhigender weiter weg von 3 Grad Erwärmung, die tatsächlich dann doch noch deutlich katastrophalere Folgen hätte. Besser wäre natürlich, wenn wir uns an Paris erinnern und an das Abkommen und sagen, wir begrenzen die Erderwärmung auf durchschnittlich 2 Grad. Und noch besser wären die 1,5 Grad globale Erwärmung. Aber dieses Ziel, das scheint mit den herkömmlichen Methoden auch gar nicht mehr erreichbar zu sein. Ich glaube, das wird wirklich schwierig. Hierfür bräuchten wir dann schon irgendwie einen ganz massiven Technologieschub, irgendwas, was wir nicht vorhergesehen haben. Aber wer weiß, ja, zumindest mal bewegt sich die Welt in die richtige Richtung. Und oft verändert sich die Welt ja auch viel schneller, als wir denken. Und das ist zwar ein Beispiel, das uns jetzt für den Klimawandel nicht nutzt, aber ich finde, ein bisschen Hoffnung macht es trotzdem. Vor anderthalb Jahren kam das Coronavirus in die Welt, fast aus dem Nichts. Niemand hat damit gerechnet. Stimmt auch nicht, aber zumindest mal die meisten Menschen haben nicht damit gerechnet. Und vor einem Jahr haben wir dann schon die ersten Menschen geimpft. Das ging ziemlich schnell und das liegt halt daran, dass Menschen kreativ sind und neugierig und ich glaube, das ist unsere größte Chance dabei. Ja, wir müssen diese Kreativität und diese Neugier, die müssen wir gut einsetzen. Was fehlt an Glasgow? Na, das, was immer fehlt, bisher ein globaler, hoher und ansteigender CO2-Preis. Ja, wenn überall CO2-Ausstoß teuer wäre, dann hätte jedes Unternehmen und jeder Haushalt und jeder Staat auf der Welt, das heißt, die globale Ökonomie hätte einen Anreiz, CO2 einzusparen. Außerdem, was aus meiner Sicht fehlt, ist, dass ein funktionierender Klimaschutz Belohnungen für die Speicherung von CO2 vorsehen muss. Und zwar nicht nur darin bestehend, dass man die Wälder jetzt mal stehen lässt, sondern wir bräuchten solche Belohnungen auch für Aufforstung oder andere Speicherungsmöglichkeiten von CO2. Und wir brauchen Geschäftsmodelle, die Kohlendioxid aus der Atmosphäre wieder herausholen können in irgendeiner Form. Ja, und sei es das darüber, dass wir halt Wälder betreiben. Aber das fehlt, da sind die Anreize noch nicht gesetzt, da fehlen uns noch die Rahmenbedingungen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Diese Technologien zu entwickeln, und das sage ich jetzt zum Schluss, das ist eine Aufgabe, die wir in Deutschland gut können. Und das sollten wir bei allen Diskussionen und Einsparungen um Verzicht nicht vergessen. Wir können gut Technologien entwickeln. Wir haben schon mal mit der chemischen Revolution der industriellen Revolution im ausgehenden 19. Jahrhundert eine neue Richtung gegeben. Ich glaube, wir können das auch mit Technologien, die klimaneutral und klimafreundlich sind. Das ist der Job, den Ingenieure, Naturwissenschaftler, Physiker, Chemiker, Chemieingenieure in Deutschland haben. Und die Geschäftsmodelle und volkswirtschaftlichen, ökonomischen Rahmenbedingungen zu entwerfen, unter denen sich der Einsatz dieser Technologien lohnt, das ist der Job von Ökonomen, von Volks- und Betriebswirten. Und in diesem Sinne sage ich schönes Wochenende, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Freitagsökonom. Mein Name ist Jan Lüken und ich bin Professor für Business Economics an der Technischen Hochschule Rosenheim am Campus Burghausen. Und tschüss. Thank you.